Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute bei mir endlich mal wieder, ich habe dich lange vermisst, der bärtige, wunderschöne, spielerische, toll anzusehende, nicht zum Davonlaufen, Guido Heinicke. Guten Morgen.
Das war mein Intro. Ja, das war toll. Kriegen das alle deine Gäste?
Nee, nur du.
Oh, ja, das ist auch, man hat gemerkt, dass das Sehnsucht hinter. Wir haben uns jetzt bis neulich den ganzen Sommer nicht gesehen.
Ja, stimmt. Also, wir haben uns auf jeden Fall gesehen. Wir haben unsere Bärte gekruschelt, als wir uns in Stuttgart getroffen haben. Wir waren, bei Videospielen ist es ja relativ üblich, dass man zu einem Spielelaunch oder so eingeladen wird oder im Vorfeld vor einem Release das Spiel nochmal anspielen darf. Ich finde, bei Brettspielen ist es gar nicht so üblich eigentlich, weil sich da alles so in Essen und in Nürnberg ballt, die Preview-Anspielerei. Der Kosmos Verlag hat jetzt aber eingeladen, eine neue, oder die Herbstneuheiten, die in Essen präsentiert werden, in Stuttgart im Verlag direkt anzuspielen mit den Entwicklern, ein bisschen Interviewmöglichkeiten. Das heißt, wir haben nachher auch im Anschluss an diese Folge ein kleines Interview mit den beiden Machern dieses Spiels. Aber jetzt reden wir erstmal über das Spiel selber, nämlich Exit the Game. Oder The Games, oder? Was ist der volle Titel? Exit nur, gell?
Exit das lass Spiel. Mich hier raus. Ja, irgendwie. Exit das Spiel. Orientiert sich natürlich an den derzeit populären Exit Rooms. Gibt es bestimmt auch in Freiburg, oder?
Jede Menge. Habt ihr 8 Stück oder so, ja. Ich habe selber
was gemacht
hier. Ja, ich arbeite selber mit? bei so einem mit. Freunde von mir haben so einen Exit-Raum aufgemacht und haben gesagt, hey, du bist doch so spieleaffin, helf uns ein bisschen bei den Rätseln. Das heißt, einige der Rätseln in diesem Escape Room hier bei Frexit und bei, Quatsch, nicht bei Frexit, bei
Brexit.
Der macht auch mit Frexit, genau. Deswegen Exit. Okay. Bei Jailbreak, das ist hier ein Raum in Freiburg, da arbeite ich mit und das sind ein paar Rätsel von mir. Genau, Escape Rooms haben wir auch hier. Wenn euch das jetzt gar nichts sagt, hört euch Folge 1323 an. Da haben wir nämlich uns direkt in so einen Raum einsperren lassen in München und Daniel, Tim und ich sind dann da ausgebrochen. Exit the Room. Und genau dieses Konzept, was man vielleicht auch von der Spieleserie so The Room oder sowas kennt.
Ja, absolut. Ja.
Es geht darum, aus einem Raum auszubrechen und genau dieses Konzept hat Kosmos genommen und es versucht, in ein Brettspiel zu gießen.
Genau, 3 Spiele gibt's bis jetzt. Das eine ist eine Hütte im Wald, das zweite ist ein Grabmal und das dritte ist ein Labor, in dem wir eingesperrt sind. Natürlich müssen wir nicht wirklich raus, aber dadurch, dass wir gegen die Zeit spielen, also man legt ein Handy daneben, jeder hat inzwischen einen Timer irgendwie dabei, geht die Uhr los und das setzt uns so ein bisschen unter Druck. Weil, so wie ich das weiß, ist bei Exit Rooms auch immer so eine Uhr mit tickt, richtig?
Ja. Meistens ist es genau eine Stunde, ja.
Mhm. Und das Szenario sagt halt immer, ihr seid in dem Raum und müsst irgendwie rauskommen. Natürlich nicht wirklich, wir können aufstehen, aus dem Wohnzimmer rausrennen.
Oder
aus dem
Nein, Küche. Ich sperre meine Gäste mal ein. Ja.
Darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam am Tisch, so in einer knappen Stunde, manchmal schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, Rätsel lösen. Eine Reihe von Rätseln, die uns dieses Spiel präsentiert. Das ist vor allem, und das ist schon der erste Unterschied für mich zu den Exit Rooms, die ja sehr physisch sind, wo du viel mit den Fingern machst, vielleicht auch irgendwie ein bisschen rumbasteln darfst, sind die sehr vergeistigt. Das sind Rätsel, die wir über einen Diskurs, im Gespräch und mit ein bisschen Hilfsmaterial, was in dieser Schachtel liegt, lösen müssen.
Im Endeffekt knackt man auch Schlösser, aber wie du schon gesagt hast, im echten Escape Room hast du halt echte Zahlenschlösser an Schränken, Türen und kleinen Boxen und das ist natürlich hier alles visualisiert dargestellt. Also man hat in der Mitte des Tisches liegt meistens so ein Doppelblatt. Das ist alles so DIN A5 Format. Das sind kleine Mitnahmeboxen. Und du hast so eine Zählscheibe und auf dieser Drehscheibe kannst du Codes einstellen. Also dieses Prinzip mit wir müssen dreistellige Codes finden und irgendwie knacken, das ist genauso gegeben und man stellt es zumindest haptisch auf dieser Drehscheibe ein und dann sagt einem eine Karte, ob man den richtigen Code hat oder nicht. Ist ganz clever gemacht. Dadurch hat man so ein bisschen so ein haptisches Gefühl. Und aber die Rätsel an sich, da gebe ich dir völlig recht, die sind schon sehr verkopft. Aber man hat zumindest diese Haptik sehr gut eingefangen, indem man ganz oft irgendwelche Sachen zerreißen muss oder man muss irgendwie auch mit Stift und Papier oder mit anderen Hilfsmitteln gewisse Dinge machen. Also es sind nicht einfach nur irgendwelche Mathe-Rätsel oder so.
Nee, genau. Also das sind schon manchmal knackige Rätsel, manche sind relativ einfach. Die, wie du sagst, die, mit dieser Scheibe, die Scheibe ist ein Spielelement, das sich komplett durch die Reihe durchzieht. Mhm. Es ist immer eine Scheibe. Ja, je nach Szenario ist es halt immer mal was anderes, was darauf abgebildet ist. Und auch die Art, wie wir spielen, nämlich, dass wir quasi Hilfekarten bekommen. Immer wenn uns gesagt wird, such jetzt Karte A und L raus, dann dürfen wir die rausnehmen und dann umdrehen und gucken, was da für neue Hinweise stehen. Und das clevere System an der Scheibe nochmal, finde ich, ist, dass es so einen doppelten Boden hat. Das heißt, du stellst den Code ein und das sagt dir, zieh jetzt Lösungskarte 3, dann hole ich die 3 raus, guck auf die Rückseite und wenn es da schon rotes X falsch, dann war es wohl Ofen. Wenn das theoretisch richtig ist, dann sehe ich da eine Abbildung des Szenarios und da muss ich das entsprechende Symbol finden, das zu diesem Rätsel gehört, bei meinem Material. Und dann werde ich auf eine zweite Karte verwiesen und die sagt mir dann, ob es stimmt oder nicht. Also da, dadurch kann auch nicht irgendwie durch blödes Handling oder irgendwie durch einen Unfall irgendwas versaut werden.
Ja, das ist eine ganz doppelte clever Absicherung, das ist echt clever gelöst, ja. Weil man eben nochmal genau sagen muss, ich möchte diesen Schrank öffnen und dann auch die Bestätigung hat, dass es auch richtig ist. Also daran erkennt man aber schon, es läuft sehr linear durch. Das sind bei den meisten Escape Rooms ist es nicht viel anders, gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist es auch so, dass man ein Rätsel löst, dann findet sich dahinter ein neuer Hinweis, ein neues Objekt und mit dem kann man dann ein nächstes Rätsel lösen oder man kriegt eben ein neues Kästchen mit einem neuen Zahlencode und muss wieder irgendwas Neues finden. Wir spoilern hier komplett nicht, weil die Spiele kann man nämlich nur einmal spielen. Das müssen wir dazu sagen. Man kauft die für, was kosten die, 12, 13, 14 Euro so um den Dreh rum?
Eine 13 Schachtel, Euro, ja.
13 Euro, 12,99, unverbindliche Preisempfehlung. Ist aber völlig fair. Also wenn man in Escape Room schon mal gespielt hat, dann weiß man, das kostet pro Person locker 20, 25 Euro für so einen Raum, weil natürlich da auch Miete gezahlt werden muss. Da ist ein Angestellter dabei, das sind echte Materialien. Ist klar, dass es deutlich teurer ist. Wenn man aber diese Art von Escape Rooms mag, dann ist das, finde ich, ein sehr guter Preis für diese Exit-Spiele, obwohl man sie eben nur einmal spielen kann. Also diese Schachtel wirfst du danach im Endeffekt weg. Das haben wir jetzt ja durch die Legacy-Spiele wie Pandemie oder so Einmalspiele wie Time Stories ja auch in letzter Zeit öfter gehabt. Das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren weiter durchziehen. Und bei Exit gehört es aber einfach zum Konzept dazu, weil wenn du die Rätsel, selbst wenn du nichts zerstören würdest an dem Material, könntest du dieses Spiel im Prinzip weitergeben und jemand anders kann spielen. Aber dadurch, dass sie nur einmal gespielt werden können, haben sich Markus und Inka Brandt, die Autoren, zusammen mit den Redakteuren beim Kosmos auch echt ein paar schöne Dinge überlegt, die damit dann auch spielen, dass man das Material nur einmal verwendet. Also ich habe schon angedeutet, man schneidet Sachen aus, man reißt Sachen raus, man kann das Zeug beschriften, bekritzeln, man kann Sachen durchstreichen. Das Material wird komplett genutzt und das macht total viel Spaß, finde ich, dass man da keine Hürde hat, das Material irgendwie unbeschädigt lassen zu müssen.
Und da kommt schon mein erster Tipp ins Spiel. Kauft euch nicht nur eins, also mindestens zwei, weil das einzige Aber, was ich bei diesem ansonsten wirklich spaßigen quasi Rätselparty-Dingern habe, ist, dass du fertig bist und dann denkst du dir, also stellenweise stellt sich bei manchen Spielern, habe ich beobachtet, eine Leere ein, die dann sagen, hör, das war's schon, oder ja, und jetzt? Ja, und das hatten wir, als wir bei Kosmos in Stuttgart waren, ja auch. Mhm. Wir haben das erste Rätsel gelöst.
Also das
und haben gesagt,
den ersten Raum, meinst du?
Den ersten, ja, also das, nee, das erste Spiel.
Das erste Spiel, ja, nicht das erste Rätsel nur.
Ja. Nee, das erste Spiel und haben gesagt, boah, geil, machen wir gleich noch eins. Ja, du willst nochmal, weil es ist schön, aber es ist, also es klingt jetzt negativ, aber es ist ein bisschen wie Fast Food, es macht dich noch nicht satt. Erst nach dem zweiten hatte ich dann so das Gefühl, ja, okay, jetzt kann ich es sein lassen. Jetzt habe ich irgendwie, jetzt bin ich befriedigt, spielerisch.
Ja, wir sind aber auch
durchgehetzt
wie bescheuert durchs
Erste, das ist
weil wir halt so heiß waren auf dieses Rätsel. Und dann waren wir durch und dann wollten wir sofort das nächste spielen. Ist ja eigentlich positiv, genau. Aber es gibt momentan
drei Stück. Der Timer, die im Nacken sitzt. Der Timer setzt dich unter Druck und führt auch dazu, dass man schneller spielt, als man es eigentlich möchte. Mhm. Und gerade in der Größenrunde, die Spiele sind für 1 bis 6 Spieler. Also man kann auch gerne alleine knobeln. Zu sechs passiert es auch, dass plötzlich sich kleine Grüppchen bilden, so Arbeitsgruppen. Und irgendwie 2 Leute über einem Rätsel hocken, während die anderen ein anderes lösen. Und dann plötzlich kommen die einen mit der Lösung und fangen schon an der Scheibe rumzudrehen. Und dann haben die anderen nicht ganz mitbekommen, was da passiert ist. Sagen so, und das finde ich nicht ganz so schlimm, weil hinterher kann man immer noch sagen, wie war die Lösung für das nochmal? Aber es rast halt schon durch. Ja, und je nach kooperative Gruppe, also Spiele immer, wenn du einen hast, den Satz noch, wenn du einen hast, der relativ dominant ist, dann kann der natürlich auch das ganze Spiel steuern und eher zurückhaltende Leute wiederum sind dann eher still. Aber das hast du immer bei kooperativen Spielen.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen. Das ist mir nämlich auch begegnet bei uns, als wir mit Martin zusammen gespielt haben in Stuttgart. Wir waren alles 3 so Alpha-Tierchen, das heißt, da ist es nicht aufgefallen, weil wir alle 3 nach aber vorne geprescht sind.
Es waren aber 6 am Tisch.
Ja, aber wir waren ja nur zu dritt im Prinzip, so hat sich's angefühlt. Das ist echt ein Manko von dieser Art von Spiel, aber das hast du ja auch schon gesagt, alle kooperativen Spiele haben das Prinzip oder dieses Problem, dass man sich da selber zurücknehmen muss. Ich habe den dritten Fall dann mit meiner Familie gespielt und der jüngere Sohn und meine Frau sind dann irgendwann ausgestiegen, weil mein alter Sohn und ich halt da durchgeprescht sind, weil wir halt sofort Dinge irgendwie immer gesehen haben und den anderen dann gar keine Chance gelassen haben. Und die sind dann irgendwie immer so ein bisschen, wir haben die dann immer wieder versucht, so ins Boot zu nehmen, aber das muss man natürlich einfach abschätzen, mit welcher Gruppe kann man das machen. Das beobachte ich auch bei unserem echten Raum hier. In Freiburg, da gibt es auch immer. Das ist ganz normal, das ist halt einfach bei kooperativen Dingen so. Manche stehen halt rum und die anderen sehen sofort, das könnte ein Rätsel sein und reißen das an sich. Ist aber auch, finde ich, eine gute Schule, dann eben zu sagen, in der Gruppe, komm, wir warten jetzt, wir nehmen uns ein bisschen zurück. Das schaut auch ihr mal, ob ihr eine Lösung findet. Wir kümmern uns schon mal um das andere. Da muss man sich halt einfach gut absprechen.
Ja, und vor allem ist die Spiele reißen dich ja auch in den Rausch rein. Also wie in einem Flow steckst du und bist dann in diesem Rätsel und dann, ja klar, zack, 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 zack. Also so war es bei uns halt oft, dass du so drinne bist, dass du von Rätsel zu Rätsel einfach fließt. Weil einfach die Rätsel sind nicht immer unbedingt schwer. Es gibt immer Flaschenhals, habe ich beobachtet. Ja. Aber eigentlich fließt man da so durch und dann kommt das nächste, nächste, nächste und plötzlich sagst du, was, schon fertig?
Und dann ist ja auch ein gutes Zeichen, dann ist eine Stunde rum oder eine Dreiviertel, 50 Minuten sind rum und man hat so das Gefühl, wow, wir sind jetzt schon durch und so, aber man hat ja trotzdem rumgerätselt. Und es gibt natürlich immer auch die Gefahr, dass man in Rätseln hängen bleibt. Wenn man in einem echten Escape Room ist, dann hat man Joker, also manche Räume arbeiten da mit Joker, dass sie quasi mit Walkie-Talkie draußen den Spielleiter kontaktieren. Manchmal ist der Spielleiter mit drin und kann direkt helfen, vor Ort oder manche sind auch ganz hart und lassen die halt einfach verhungern. Aber in der Regel kann man sich immer einen Tipp geben lassen oder man findet irgendwie Tipps. Das hat dieses Exit ganz gut gelöst, weil man wird ja jetzt nicht anrufen. Markus und Inka haben keine Telefonnummer reingelegt und werden dann persönlich angerufen, sondern sie haben einen Tippstapel gemacht. Das heißt, zu jedem Rätsel im Spiel gibt es eine Karte mit oder einen Kartenstapel mit 3 Tipps. Bei dem ersten Tipp, den kannst du dann einfach nehmen, kannst du sagen, wir als Gruppe kommen jetzt nicht weiter. Dann schaust du, welches Symbol das Rätsel hat und nimmst aus dem Kartenstapel mit den Tipps die erste Tippkarte. Und da steht dann nur erstmal drauf, welche Elemente brauchst du, um dieses Rätsel zu lösen. Weil manchmal findet man halt zum Beispiel Karte Alpha, dann gibt's Karte Beta und Karte Zeta oder so, ja. Gamma, Alpha, Beta, Gamma. Und du hast da vielleicht über den Zeitraum im Labor die ganze Zeit nur die Alpha- und die Beta-Karte oder die erste, zweite Karte und dir fehlt die dritte. Dann steht da drauf, du brauchst diese Karten, um dieses Rätsel zu lösen. Und dann kannst du zumindest mal weitermachen und sagen, okay, wir machen woanders weiter. Bei der zweiten gibt es dann schon einen konkreten Tipp. Und bei der dritten hast du dann die Lösung. Also auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht weiter, kann man diese Tippskarten benutzen und bekommt dafür dann halt am Ende einen kleinen Punktabzug, wenn man das so spielen möchte.
Also beim Alpha-Beta-Gamma-Rätsel haben wir keine Tippkarte gebraucht.
Ich sage nur als Beispiel, dass man dass man dann erkennt, man muss noch was machen.
Und vor allen Dingen bei der Endwertung, wenn die Karte dir sagt, wenn du die oberste Karte anschaust und du siehst, ja, das wissen wir doch alles schon, dann giltet das nicht. Mhm,
genau.
Dann kannst du die weglassen und darfst direkt die nächste aufdecken und das versaut dir nicht deinen Highscore.
Ja. Wie findest du es denn von den Rätseln? Also ich fand die Rätsel wirklich sehr, sehr gut. Manche sind einfach, manche kennt man auch schon so ein bisschen, dass man vielleicht, wenn man keine Ahnung, so 2 plus 4 ist x und das ist das und das ist dies. Also wenn man schon mal so auf Facebook in seiner Timeline ab und zu mal so Leute hat, die Rätsel posten, oder wenn man früher so so ja, 3 Fragezeichen Rätselbücher hatte, dann wird man einige Rätsel wiedererkennen. Aber es ist ja nicht schlimm, weil man ja trotzdem die Lösung noch nicht weiß. Also mir ist es zumindest so gegangen, dass ich manche Rätsel vom Prinzip her kannte und dann halt sofort gewusst habe, was ich machen muss oder was ich ja finden muss. Aber im Gesamtkontext der gesamten Stunde ist es nicht so, dass man bei jedem Rätsel denkt, oh, gern, kenne ich schon.
Rätselaffine Leute haben Wiedererkennungsmomente, das auf jeden Fall. Ich finde sie sehr abwechslungsreich und ich finde erstaunlich, wie viele Möglichkeiten zu rätseln. Also es gab nie irgendwie was doppelt war. Ja, ja, weil das irgendwie in dem einen Szenario was du schon mal irgendwie in einer anderen Form gemacht hast. Nee, die sind wirklich anders, die fordern dich auch immer zu kreativem Denken auf. Genau, und die Hinweise sind auch immer relativ klar. Klar, wie ich gesagt habe, es gibt immer mal, habe ich beobachtet, einen Flaschenhals in jedem Szenario, wo man dann irgendwie hängt. Da geht es dann halt nicht so schnell, aber sind alle lösbar. Ja. Wenn man natürlich Spaß an sowas hat, wenn Leute da sitzen und sich langweilen und sagen, oh, Rätsel finde ich kacke, dann würden die es, glaube ich, aber auch überhaupt nicht mal anfangen.
Es ist ja auch kein Spiel für klassische Brettspieler. Also es ist völlig anders als zum Beispiel Time Stories, wo man eben auch Leute abholen kann, die vielleicht mit Brettspielen nicht so viel zu tun haben, aber die halt irgendwie eine schöne Geschichte erleben möchten. Die kann man da, glaube ich, gut zu einladen. Bei Exit ist schon sehr eindeutig. Leute, die nicht in den Escape Room gehen würden, weil sie sagen, Rätsel interessieren mich nicht, die werden auch bei Exit keinen Spaß haben. Also das ist schon eine sehr klare Zielgruppe, finde ich, bei diesem Spiel. Und nicht so eins dieser Fälle, wo man sagt, damit kann man auch Leute, die sonst nichts mit Brettspielen zu tun haben, irgendwie einfangen, weil es ist eigentlich nur ein interaktiver Rätselabend. Das hat mit Brettspielmechaniken, wie wir sie sonst so kennen, so gar nichts zu tun. Also es hat...
Die Einstiegshürde ist niedriger als in so einen Raum gehen. Ja, ich glaube, da muss man sich schon eher aufraffen, da muss man mehr irgendwie Begeisterung für aufbringen als das Spiel. Wie ich sagte, die Exit-Spiele sind so Rätsel-Party-Spiele. Ja, du kaufst für 13 Euro einen oder vielleicht auch 2 Dinger, lädst ein paar Leute ein und irgendwie man hockt sie halt zusammen und hat dann 1, 2, 3 Stunden Spaß an den 1, 2, 3 Dingern. Ja, das ist nicht viel Spiel, aber das ist eine schöne, meine Empfehlung auf jeden Fall, Daumen rauf.
Absolute Empfehlung nach oben. Ich finde vor allem, wie gesagt, es ist auch ein sehr schönes Mitbringselgeschenk. So, wenn man irgendjemand was mitbringen möchte, es ist ein cooles Erlebnis. Was ich noch auf jeden Fall
erwähnen möchte. Jetzt für Nikolaus.
Ja, das auf jeden Fall. Nikolaus, was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, es gibt jetzt momentan 3 Fälle. Weitere sind in Planung auf jeden Fall. Und was auch ein guter Escape Room haben muss, also wir haben bei uns im Jailbreak zum Beispiel auch ein Thema Gefängnis und der eine ist dann irgendwie ein Drogenbaron und der andere ist ein Kunstfälscher. Man muss aber kein Kunst-LK studiert haben oder so, Kunst-LK gehabt haben, um da irgendwelche Monet-Rätsel oder sowas knacken zu können. Und genauso ist es hier auch. Das erste ist die verlassene Hütte. Das hat so ein bisschen so eine düstere Horroratmosphäre. Da muss man kein Vorwissen haben. Aber manche haben vielleicht Angst, dass sie bei der Grabkammer des Pharao oder beim geheimen Labor irgendwelche Chemieformeln wissen müssen. Überhaupt nicht. Es ist wirklich nur thematisch so angeordnet. Das heißt, du hast dann halt zum Beispiel verschiedene Krankheitserreger in so Reagenzgläschen mit verschiedenen Formen und Farben und musst daraus dann irgendwas kombinieren und rätseln und in die richtige Reihenfolge bringen und mit Buchstaben und so. Aber mit Chemie hat es im Grunde gar nichts zu tun. Also du kannst es auch mit Jugendlichen spielen, die gar keine Ahnung von Chemie haben, genauso wie mit deiner Oma, die irgendwie, ja, also die Rätsel sind für sich gesehen komplett austauschbar.
Die haben halt. Muss auch in der Grabkammer kein Indiana Jones sein.
Genau. Die haben halt alle eine Thematik und es gibt halt sehr viele nette Anspielungen. Also die Redakteure haben sich da auch nicht zurückgehalten. Bei dem geheimen Labor gibt es, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 verschiedene Breaking Bad Anspielungen. Fängt schon beim Hauptcharakter an, der Walter Jesse heißt. Und irgendwo im Raum, ich habe es auch getwittert, steht ein Kübel mit Los Pollos Cosmos. Also eine Anspielung an diese Fast-Food-Kette aus Breaking Bad. Und genauso bei Pharao findest du halt ein paar Indiana Jones-Anspielungen und so weiter. Also sehr nett gemacht.
Und aufs Nofrete, wie heißt es? Imhotep.
Brettspiel von Cosmos. Brettspiel, ja. Sehr schön. Kann man unbedingt empfehlen. Bin ich sehr gespannt, wie die ankommen werden, weil man eben dieses Brettspiel zerstört. Also mal als konkretes Beispiel, frei erfunden, aber so als Beispiel, in welche Art es vordringt. Also zum Beispiel fordert dich das Spiel dann irgendwann mal auf, dass du den Karton nimmst und das X aus Exit ausschneidest. Habe ich jetzt einfach so erfunden, aber so in diese Kategorie kann man sich das vorstellen. Und dann sollst du dieses X aus dem Logo Exit auf eine Karte legen und dann zeigt es dir an, auf welcher Insel der Schatz vergraben ist. Ja, so in der Art, solche Rätsel passieren in diesem Spiel.
Dabei wissen wir doch, dass niemals irgendwann ein X den Ort eines Schatzes markiert hat.
Und das muss, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht haben. Markus Brandt hat hauptsächlich die Rätsel erfunden, hat er im Interview erzählt, was jetzt gleich im Anschluss kommt. Und das muss, glaube ich, wahnsinnig Spaß machen. Und ich bin gespannt, ob was da noch so alles passiert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf weitere Exit-Spiele.
Ich auch. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Und wie gesagt, es ist kein großer zeitlicher und kein großer finanzieller Aufwand. Ja. Alles richtig gemacht. Aber was ich noch sagen will, Exit-Rooms, Brettspiele oder Exit Rooms in der Kartonschachtel scheinen dieses Jahr Trend zu sein. Es gibt nämlich noch einen von Noris. Etwas größere, auch mit so einer kleinen Truhe dabei.
Hast du das schon gespielt?
Und von ThinkFun, das ist die Sternwarte. Das kommt auch demnächst. Werde ich auch noch ausprobieren. Aber Spiele Trend 2016 im Herbst, Exit Room Games.
Absolut, absolut. Und wer es nicht übers Herz bringt, Sachen zu zerstören, der kann sich das andere bei Noris anschauen. Da hat nämlich der Matthias Nagy von den Bretterwissern hat mir erzählt, dass er das schon gespielt hat. Und dort kann man die Rätsel wiederverwenden. Also das heißt, wenn du das durch hast, kannst du es quasi wieder an Leute geben, weil dort nichts zerstört wird angeblich. Also die fahren den anderen Ansatz. Genau. Aber wenn wir das gespielt haben, werden wir vielleicht auch nochmal drüber berichten. Dann danke an dieser Stelle. Bei TrickTrack gibt es natürlich weitere interessante Brettspiel-News. Wenn noch mehr Leute, noch mehr Verläge Exit-Spiele bringen, dann wird man das dort als erstes lesen.
Sehr gerne, ja. Ich lade alle ein, vorbeizuschauen. Ja. Und Danke für die Einladung, mal wieder bei dir zu sein.
Gerne. Und in Essen gehen wir zusammen in so einen Exit-Raum, würde ich vorschlagen. Wenn wir uns in Essen treffen,
ja,
dann schauen wir uns einen Exit-Raum in Echt an. Wir
sind schon eingespielt.
Und genau an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, am Donnerstag in Essen,
13.
Genau.
Ja.
Der gute Johannes von Puerto Partita hat dazu eingeladen. Und zwar gibt's dort ein Spielen gegen Podcaster. Am Donnerstag, am 13.10. von 16 bis 18 Uhr spielen wir im Raum M. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist, aber dort sind alle möglichen Brettspiel-Podcaster. Ich bin dann auch vor Ort. Und da werden wir ein paar Spiele spielen, so eine Art Mischung aus Hörertreffen und Brettspieltreffen. Donnerstag, 13.10. im Raum M. Sagt mir kurz Bescheid auf Twitter oder so, wenn ihr da kommt. Und dann sehen wir uns vor Ort.
Kommst du da auch? Und wer mich sehen will, nee, weil ich habe von 16 bis 18 Uhr an genau diesem Tag Standdienst beim Stand vom Spiel des Jahres. Wer also mich sehen will, der kommt dahin.
Auch gut. Kann man sich zwischen zwei hübschen, bärtigen Männern entscheiden.
Ich würde zu dir kommen.
Alles klar. Gut, dann sehen wir uns in Essen hoffentlich. Und jetzt, wie gesagt, kommt noch ein kleines Interview, was ich zusammen mit dem Matthias gemacht habe, mit Inka Brandt und Markus Brandt, das Erfinderpärchen, die Exit gemacht haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, Guido. Auf Wiedersehen.
Ich bin raus.
Wir haben jetzt hier die Inka und den Markus Brandt, ihres Zeichens bekannte Brettspielautoren. Eigentlich das bekannteste Pärchen Deutschlands, oder?
Vielen Dank.
Der Brettspielwelt. Zumindest.
Der Brettspielwelt. Genau, wir wollen heute konkret reden über die Exit-Spiele, die ihr gemacht habt. Und da habt ihr nun wirklich wunderschön viel, viel, viel Rätsel in wirklich kleine Schachtel reingetan, würde ich behaupten wollen. Grobe Frage Nummer 1. Wie lange hat das gedauert?
Also wir hatten das Glück, dass wir mit unserem Redakteur Ralf Querfurt und der Sandra Dochtermann zwei Menschen beim Kosmos Verlag haben, die schon so ein Grundkonzept entwickelt hatten. Also sie haben überlegt, wir wollen diese Exit-Spiele machen und sind dann auch auf die Idee gekommen, dass es so Einmalspiele werden sollen, die eben kartenbasiert und mit Drehscheibe funktionieren sollen. Das waren so die Vorgaben, die wir bekommen haben. Und dann haben wir schon ein bisschen auch an der Mechanik getüftelt, also wie man es dann auflöst, wie man die einzelnen Rätsel über diese Dekodierscheibe dann lösen kann. Die Mechanik, das hat was länger gedauert, aber die Rätsel dann nachher, wir waren einfach Feuer und Flamme und dann ging das relativ zügig.
Jetzt habt ihr auch in Interviews immer schon vorher gesagt, ihr kanntet die Art von Rätselspielen schon, also sprich diese Escape Rooms, wo die Grundidee ja drauf basiert. Du hast gesagt, der Verlag kam auf euch zu mit der Idee. Ihr kanntet diese Räume schon vorher oder habt ihr euch ab dem Moment dann damit beschäftigt, wie diese Räume funktionieren und habt euch dann Räume angeschaut oder war das ein Match made in heaven sozusagen?
Ich kann das nicht bestätigen, aber ich vermute, es lag tatsächlich daran, dass wir mal ganz begeistert dem Ralf und der Sandra davon erzählt haben, dass wir in so einem Escape Room waren, dass das eben auch der Grund war, warum sie dann auf uns zukam. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, als sie uns gefragt haben, tatsächlich einen Raum schon mit unseren Kindern gemeinsam gespielt und waren da total begeistert von und haben da auch dementsprechend euphorisch von berichtet.
Mit den Kindern. Durften die Kinder auch das testen jetzt?
Ja, die stecken da noch. Oder siehst du hier irgendwo Kinder?
Verdammt.
Ein bisschen Verlust ist immer, ja.
Tatsächlich haben die Kinder viel mitgetestet. So die ersten Prototypen, bevor wir dann wirklich zum Tester gehen, haben die Kinder schon da gesessen und mitgetestet. Und ich finde, so ein Escape Room generell ist halt wirklich mal was Tolles, was man mit Teenagern auch machen kann. Da gehen einem nämlich die Unternehmungen aus, wenn man nicht immer nur ins Kino gehen will.
Das stimmt.
Die Geschichte mit dem, dass man Karten zerreißen kann und so weiter. Wir haben in letzter Zeit ja auch öfter über solche Spiele geschwärmt, seit Pandemie Legacy und solchen Geschichten. War das für euch eine Umstellung? Hast du gedacht, geil, endlich kann ich auch ein Spiel machen, bei dem man Karten zerreißen kann? Oder musste man sich da als Spieleentwickler irgendwie ein bisschen drüber überwinden, sowas zu machen?
Ich habe gedacht, geil, dass man Karten zerreißen kann, weil dadurch sind einfach viel mehr Rätsel möglich.
Und man kann mehr verkaufen.
Das hast du gesagt.
Ja gut, dann kommen die Spiele ja eh nur
einmal spielen
mit den Rätseln, das ist richtig. Wie kam es dazu, dass ihr gleich drei Kisten auf einmal gemacht habt?
Drei verschiedene Rätsel.
Drei verschiedene Rätselgeschichten.
Das war tatsächlich so gebrieft. Der Kosmos Verlag wollte halt nicht mit einem Spiel kommen, sondern gleich mit einer Reihe. Und das fand ich auch sehr interessant, in den Testgruppen immer abzufragen, worauf hättet ihr denn jetzt am meisten Lust? Welches Thema spricht euch an? Das ist wirklich super, weil das ganz unterschiedlich war. Und irgendwie hat jeder so sein Lieblingsthema und es ist eigentlich schön, dass man sich wirklich was raussuchen kann aus drei Boxen, wo man jetzt gerade Bock drauf hat.
Die Rätsel, wie bist du da vorgegangen? Also ihr habt vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass du hauptsächlich, Markus, die Rätsel entwickelt hast. Hast du erstmal Rätsel nackt gesammelt sozusagen? Hast gesagt, okay, ich möchte eins, wo man verschiedene Zahlen mit der kombiniert, Rechenaufgaben. Hast du Rätselbücher durchgewälzt, hast dich inspirieren lassen? Wie bist du da vorgegangen und hast du die dann auf die Thematik gemünzt oder hast du erst gedacht, was würde jetzt in einer Cheops-Pyramide oder so auftauchen?
Ja, also einige Rätsel kommen einfach vom Thema her und da die Themen gebrieft waren, konnte man da schon in die Richtung denken. Ist aber tatsächlich so, dass es, seit wir wissen, dass wir diese Exit-Spiele machen dürfen, sammle ich Rätsel für mich. Und also immer wenn mir was einfällt, schreibe ich sofort auf und dann fällt es halt leicht, wenn eine neue Box ansteht, dann auch entsprechend Rätsel zu entwickeln. Wie ich da genau dran gehe, kann ich auch gar nicht erklären. Die sind auf einmal da und dann fängt man an rumzuspinnen und versucht hier noch an einem Schräubchen zu drehen und da und irgendwann ist das Rätsel da. Und dann haben wir natürlich auch einige Rätsel dabei, wo wir im Vorfeld schon gemeinsam mit Sandra und Ralf auch überlegt haben, was man alles anstellen kann, wenn man auf einmal Karten knicken, falten, zerreißen kann. Und da haben wir einiges gesammelt und da ist was Schönes draus geworden, finde ich.
Wo wir uns noch gerade beim Essen kurz überlegt hatten, wie habt ihr das hingekriegt, dass die ungefähr alle gleich schwer sind?
Oder sind sie das überhaupt?
Genau, weil, also es gibt ja, also ich nehme jetzt mal konkret das von Noris, da sind ja vier Fälle drin, die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und das merkt man auch, wenn man sie dann durchspielt. Aber bei euch steht keine Schwierigkeit drauf. Das soll heißen, drei Boxen, man kann ja beliebig irgendwas nehmen. Wie habt ihr sichergestellt, dass die ungefähr die gleiche Schwierigkeit haben?
Das ist ganz schwierig, weil jede Gruppe wirklich anders denkt. Wir haben so unterschiedliche Testergebnisse gehabt. Deshalb haben wir uns ja letzten Endes auch dagegen entschieden, nach 60 Minuten Schluss zu machen. Weil das einfach sonst so frustrierend ist. Und ich finde, also was in der einen Gruppe total schwer fällt, ist, fällt der anderen Gruppe total leicht. Und wir wollten aber keine Spiele machen, wo die Rätsel einfach zu einfach sind, weil man es eben nur einmal spielen kann. Wenn es jetzt zu simpel wäre, weiß ich auch nicht. Und man spielt es dann in 15 Minuten. Deshalb haben wir uns halt dagegen entschieden und gesagt, wir machen die alle ungefähr gleich schwer. Und das liegt halt einfach an der Anzahl der Rätsel, denke ich. Und die sind vom Anspruch her in sich auch nochmal unterschiedlich. Meistens ist das erste Rätsel jetzt nicht ganz so schwierig, damit man gleich ins Spiel kommt. Und dann hat es irgendwie so gepasst.
Wie habt ihr das mit Testgruppen gemacht? Also Brettspieler, Brettspielerfinder haben ja meistens eine feste Testspielgruppe. Das war ja in eurem Fall dann wahrscheinlich nach einem Ausprobieren mit den Rätseln dann durch, diese Testgruppe. Habt ihr dann Stellenausschreibungen gemacht für Testgruppen oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also unsere feste Testgruppe ist immer die erste, die es spielt. Auch wenn wir tatsächlich einen Tester dabei haben, der dem gar nichts abgewinnen kann, aber er quält sich für uns tatsächlich durchs Spiel.
Tapfer.
Ja, ganz tapfer. Ja, und dann wird's schon eng mit den Testern. Wir waren froh, dass wir dieses Jahr in Oberhof sein durften und da rennen 400 Menschen rum. Und da haben wir verdammt viele von...
Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich war auch in Oberhof. Mich habt ihr nicht gefragt.
Ja, für dich sollte es ja auch eine Überraschung bleiben.
Ach so.
Ja, und da haben wir wirklich von morgens bis abends immer wieder mit neuen Leuten getestet. Und ich muss sagen, das war für mich als oder für uns als Spielautoren war das die schönste Testphase, die wir je bei Spielen durchgemacht haben, weil das macht tatsächlich auch Spaß, die Leute beim Spielen zu beobachten.
Das hat man heute auch gemerkt, ja, wie ihr rumgetigert seid und den Journalisten hier auf die Finger geschaut habt. Dann immer, man hat dann so gemerkt, wenn man dann was gesagt hat, so, wir sollten mal versuchen, diese zwei Zahlen miteinander zu verbinden. Und dann hat man euch so angeschaut und dann kam entweder so ein Schmunzeln oder so ein Flüstern. Kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Kannst du mal ein Beispiel bringen, wie ihr gemerkt habt, dass irgendwas nicht funktioniert und wie man dann rangeht, das zu ändern? Weil die Rätsel sind ja schon sehr, jetzt greift ja alles ineinander und der Druck muss ja dann auch passen. Ist das dann eher die Arbeit der Redakteure, das dann so ineinander zu greifen? Habt ihr nur die einzelnen Rätsel getestet oder war das schon so mit dem ganzen Ablauf in euren Testphasen?
Nö, wir liefern das Spiel schon fertig ab, wie sonst auch. Also das kommt schon mit einem komplexen Ablauf, also das Spiel ist im Grunde fertig. Mhm. Was man halt dann im Nachhinein noch ein bisschen verändert, sind vielleicht Aufgabenstellungen, Texte, die nochmal genauer darauf hinweisen, was man macht. Oder man lässt halt gewisse Sachen weg, damit das Rätsel ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Aber das kann man halt nur nach etlichen Testrunden, dass man dann so für den Schnitt für uns ein vernünftiges Level auf die Beine stellt.
Also die Testrunden waren da schon sehr wichtig, weil uns die Tester eben auch drauf gebracht haben, wie man auch falsch denken kann. Und wenn dann eine Schrift in Rot geschrieben ist und da ist irgendwo ein rotes Symbol abgebildet, dann haben die das automatisch miteinander verknüpft und sind dann nicht mehr weitergekommen. Und dann tut man den Spielern einen Gefallen, indem man dann aus der roten Schrift eine blaue macht, damit sowas nicht passiert. Also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, an denen wir dann rumgeschraubt haben. Und das konnten wir eben nur, weil diese vielen Testrunden da waren.
Einer vom Verlag, ich weiß nicht, wer es genau war, der euch da betreut hat, der hat auch gesagt, dass man der Druckerei quasi auch sagen musste, nicht auf die Seiten irgendwelche Zahlen zu drucken. Weil die das wohl gerne machen in den Druckereien, beim Anleitungsheft und so und dieses Rätselbuch, was dann da dabei ist, dass da halt dann eine Seitenzahl oder eine Nummer oder sowas steht und das dann oft auch als Rätsel missverstanden werden konnte. Solche Kleinigkeiten kommen dann halt auch durch Testen erst raus.
Also wir mussten da wirklich auf jedes kleinste Detail achten, das ist schon...
Das ist uns bei einigen Rätseln aufgefallen, auf was für Details ihr da gekommen seid.
Jetzt mal so aus der Konsumentenschicht. Jetzt kommt das Spiel ja bald raus.
Übermorgen,
ja, bald. Wenn die Folge kommt, dann ist es
schon draußen.
Ihr seid jetzt aber vor dem Verkauf, deswegen erwähne ich es. Wie ist da so eure Erwartungshaltung? Ist es ja jetzt sehr untypisch, dass man Spiele kauft und sie nur einmal spielen kann? Habt ihr da irgendwie Sorge davor, dass die Leute sagen, oh, ich kaufe nichts, was irgendwie nur einmal benutzt werden kann? Oder ist es jetzt durch diese Escape Room Hypes so, dass ihr denkt, ah, okay, die Leute wissen ja, dass das jetzt so funktioniert und dass man nur einmal rätseln kann.
Also wir rechnen schon damit, dass mit Sicherheit ein paar Leute meckern und sich beschweren, aber ich denke, das ist normal. Wir hoffen einfach, dass wir sie überzeugen können, wenn sie es gespielt haben, dass sie sehen, okay, die und die Rätsel wären gar nicht möglich gewesen, wenn wir es jetzt nicht irgendwie geknickt, gefaltet, weil sie nicht zerstört hätten. Deshalb hoffe ich, dass man es uns dann nachsieht. Und außerdem, jeder weiß, was ein Besuch im Exit-Raum kostet. da ist man mit dem Spiel eigentlich bei der gleichen Zeit, die man unterhalten wird, gut bedient.
Man kommt im Endeffekt ja sogar billiger weg, oder? Was kosten die so um die 15 Euro rum, eine Box?
Ich glaube, UVP sind 12,99.
Okay, also billiger als ein Escape Room, ja. Gut.
Als ein Escape Room für einen, ja. Ja.
Vielleicht noch so generell, ist es jetzt eine Serie, die ihr gerne fortführt? Also ich gehe mal davon aus, wenn die Dinger sich verkaufen, dass ihr schon drei weitere in der Schublade habt oder so. Könnt ihr da schon irgendwas sagen?
Die sind schon aus der Schublade raus. Die liegen schon beim Redakteur und wir hoffen, dass sie im Frühjahr dann fertig sind.
Sehr schön.
Das soll heißen, wir kriegen mehr Nachschub. Das freut uns vor allem, ja.
Ja. Und dann hoffen wir, dass die Kinder den aus dem Raum wieder rausfinden, oder?
Ja, im Notfall kannst du ein bisschen Essen nachschieben, ist ja auch nicht das Problem.
Gut, vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank an die Bretterwisser für diese kooperative Zusammenarbeit.
Ja, vielen Dank für Inside Moin, der Manu mit dem besten Bart der Welt.
Sieht man so gut im Podcast.
Genau. Ja!
Gut, dann hoffen wir, dass die nächste Box irgendwas mit Bärten hat.
Das wäre doch cool.
Ja. Der Bart,
Alice im Bärteland.
Die Rätselbox über Podcasts. Der Bart des Podcasters heißt die nächste Box.
Ich glaube nicht.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.